Seid gegrüßt, Freunde und Geschwister. Hier spricht Dr. Bob Thiel von der Continuum Church of God. Heute möchte ich über Vorherbestimmung, Erwählung und Auserwählung sprechen. Manche haben sich gefragt, ob sie oder irgendjemand sonst dazu bestimmt seien, verloren zu gehen. Die Antwort ist nein. Wurdest du vorherbestimmt, berufen zu werden? Vielleicht. Bedeutet das, dass dein endgültiges Schicksal im Voraus feststand?
Nein.
Tatsache ist, dass viele Menschen nicht verstehen, was Vorherbestimmung ist. Zunächst möchte ich erklären, was sie nicht ist. Die Bibel lehrt nirgends, dass deine Entscheidung, ob du gerettet wirst oder verloren gehst, bereits vorherbestimmt ist. Oder dass du zwangsläufig dieses Schicksal ereilen musst, egal was passiert. Bei Vorherbestimmung geht es nicht darum, vorherbestimmt zu sein, verloren zu gehen. Spricht die Bibel nicht von Vorherbestimmung? Sicherlich tut sie das, aber sie sagt nicht das, was viele glauben. Besonders im protestantischen Raum. Viele glauben, dass man entweder zur Errettung oder zur Verdammnis vorherbestimmt ist. Dass manche gerettet und manche verloren sind. Wir werden uns also einige Bibelstellen zur Vorherbestimmung ansehen. Und ich werde versuchen, sie auch zu erklären. Wir beginnen mit dem Epheserbrief, Kapitel 1. Wenn Sie eine Bibel haben, können Sie gerne mitlesen. Ich werde hauptsächlich aus der New King James Version vorlesen. Nicht weil sie perfekt ist, sondern weil ihr Englisch besser mit dem Englisch des 21. Jahrhunderts übereinstimmt. Ab Vers 4 schrieb der Apostel Paulus, denn er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wir sehen also, dass einige dazu vorherbestimmt sind, in diesem Zeitalter berufen zu werden, aber das bedeutet nicht, dass der größte Teil der Menschheit dazu vorherbestimmt ist, verloren zu gehen. Wenn du im Epheserbrief liest, gehe zu Vers 11, Kapitel 1. Dort lesen wir, in ihm haben wir auch das Erbe empfangen, da wir nach dem Ratschluss dessen, der alles nach dem Willen seines Ratschlusses wirkt, vorherbestimmt sind, damit wir, die wir zuerst auf Christus gehofft haben, zum Lob seiner Herrlichkeit seien. Christen sind vorherbestimmt, berufen zu werden, aber wir müssen uns entscheiden, ob wir treu sein wollen oder nicht. Du hast die Wahl, zu den Auserwählten zu gehören oder nicht. Nun möchte ich zu Römer 8 übergehen, beginnend mit Vers 28. Die Auserwählten sind nicht dazu bestimmt, verloren zu gehen, sondern zum Lob seiner Herrlichkeit, wie wir gerade gelesen haben. In Römer 8,28 schreibt der Apostel Paulus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, das ist Jesus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Die Prädestination hat damit zu tun, dass man dazu ausersehen ist, in dieser Zeit ein Kind Gottes zu sein. Nirgendwo in der Bibel, wo die Prädestination erwähnt wird, steht, dass jemand dazu vorherbestimmt sei, verloren zu gehen oder Christus abzulehnen. Niemand ist dazu vorherbestimmt, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, Christus anzunehmen oder abzulehnen, gerettet zu werden oder verloren zu gehen. Aber manche sind dazu vorherbestimmt, jetzt zur Errettung berufen zu werden. Wenn du vorherbestimmt bist, kam deine Auswahl oder Erwählung von Gott. Ich werde nun Judas 1, Vers 1 vorlesen. Dies ist aus der Bibel in der Standardübersetzung. Judas, ein Diener Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Auserwählten Gottes, die von Gott, dem Vater, geheiligt und für Jesus Christus bewahrt werden. Nun schlage ich 1. Thessalonicher 1 auf, beginnend mit Vers 1. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Weiter zu Vers 4. Wir wissen, geliebte Brüder, dass ihr von Gott erwählt seid. Ihr seid also von Gott erwählt, wenn ihr berufen wurdet. Nun schlagen wir 1. Petrus 1 auf. Dort findet sich eine ähnliche Aussage, wenngleich der Wortlaut völlig anders ist. 1. Petrus 1, beginnend mit Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Auserwählten nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, zur Heiligung durch den Geist, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle. In verschiedenen Teilen des Neuen Testaments lesen wir von Erwählung, Auserwählung und Berufung. Nun schlage ich Epheser 2,8 vor. Gottes Geliebte sind berufen, ihm vollkommen gehorsam zu sein und für Jesus bewahrt zu werden. Paulus schreibt in Epheser 2,8: Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet worden, und das nicht aus euch selbst. Es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Versteht mich nicht falsch. Gottes Gnade ist frei und unverdient. Doch wenn wir uns weigern, unser Leben zu ändern und Gott zu gehorchen, ist er nicht verpflichtet, uns seine Gnade zu schenken. Beachtet, dass es sich hier um Aufgaben handelt, die Gott für uns vorbereitet hat und die wir erfüllen sollen. Wir sind dazu vorherbestimmt, die Art von Arbeit zu tun, die Gott von uns erwartet, wozu auch die Charakterbildung gehört. Gottes Geist gibt uns die Kraft dazu, aber wir müssen daran arbeiten. Wir sollen auch Gottes Werk unterstützen, insbesondere wenn wir Christen aus Philadelphia sind oder es werden wollen. Nun möchte ich auf 1. Korinther 15,10 eingehen. Der Apostel Paulus schrieb: Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Auch Gottes Gnade an euch ist nicht vergeblich gewesen. Ich aber habe mehr gearbeitet als sie alle, nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Genau das sollten wir alle tun. Gott wird nicht zulassen, dass Christi Opfer und seine Gnade leichtfertig genommen werden. Der Apostel Paulus nahm sie nicht leichtfertig. Zumindest teilweise deshalb zeigt Lukas 12,32, dass die Zahl der Gläubigen bis zur Verkündung des Reiches Gottes gering sein wird. Jesus sagte in Lukas 12,32: Fürchtet euch nicht, ihr kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Doch in Matthäus 7,13-14 lesen wir, dass nur wenige es finden werden. Jesus sagte: Geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit und der Weg breit, der ins Verderben führt, und viele gehen hindurch. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige finden ihn. Dies ist derselbe Jesus, der laut Lukas 13,29-30 kam, um mehr als nur wenige zu retten. Paulus zeigt, dass Gott sein Volk zwar nicht für immer verstoßen hat, aber jetzt nur einen Überrest beruft. Das steht in Römer 11. Ich lese nun Vers 1 und Vers 5 vor. Paulus schrieb: Ich frage nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Keineswegs. Und Vers 5: So gibt es auch jetzt einen Überrest aufgrund der Gnadenwahl. Es war vorherbestimmt. Nun schlage ich im Alten Testament Sacharja 10,6 auf. Ja, wir zitieren oft aus der Bibel. Ich glaube, mehr als die meisten Kirchen. Also, Sacharja 10,6: Ich will das Haus Juda stärken und das Haus Josef retten. Ich will sie zurückbringen, denn ich habe Erbarmen mit ihnen. Sie sollen sein, als hätte ich sie nicht verstoßen. Wie können Menschen aber sein, als wären sie nicht verstoßen worden, wenn sie nie die Chance auf Erlösung bekommen? Ich schlage Lukas 3, Vers 6 vor. Dies ist dieselbe Übersetzung wie in der römisch-katholischen Douay-Rheims-Bibel. Lukas 3,6: Alles Fleisch wird Gottes Heil sehen. Manche interpretieren dies so, dass alles Fleisch Jesus sehen wird. Das gibt ihnen aber nicht wirklich die Möglichkeit dazu. Im Alten Testament, in Jesaja 52,10, heißt es: Und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Allerdings haben nicht alle in diesem Zeitalter, dem Zeitalter der Kirche, diese Möglichkeit. In Römer 2,11 heißt es: Denn Gott ist unparteiisch. Epheser 6,9: Er ist unparteiisch. Und in Apostelgeschichte 10,34 wird der Apostel Petrus zitiert: Wahrlich, ich erkenne, dass Gott nicht parteiisch ist. Wenn dem so ist, muss es einen Plan für die übrigen geben. Für diejenigen, die nicht vorherbestimmt wurden, in dieser Zeit berufen zu werden. Gibt es einen Plan für diejenigen, die jetzt nicht berufen und erwählt sind? Gott ist nicht parteiisch. Er liebt diejenigen, die er vorherbestimmt hat, in dieser Zeit berufen zu werden, nicht mehr als diejenigen, die er später berufen wird. Er liebt sie aber auch nicht weniger. Der Grund, warum manche in dieser Zeit nicht berufen und erwählt werden, ist, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sie den Heiligen Geist lästern und die sogenannte unverzeihliche Sünde begehen. Mehr dazu findet man in Markus 3,29. Doch sie werden ihre Gelegenheit in dem haben, was Jesus das kommende Zeitalter nannte. Die Erstlinge sind diejenigen, die jetzt berufen sind. Wir gehören zum Frühregen, doch laut Hosea 6,3 wird der Spätregen kommen. Der Prophet Hosea schrieb inspiriert: Lasst uns den Herrn erkennen, lasst uns nach der Erkenntnis des Herrn streben. Sein Kommen ist so gewiss wie die Morgenröte. Er wird zu uns kommen wie der Regen, wie der Früh- und Spätregen auf die Erde. Laut dem Neuen Testament in Jakobus 5,7 wird diese Zeit erst in der Zukunft kommen, denn sie steht für eine Ernte, nicht nur für Regen. Jakobus 5,7 sagt: Seid also geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Seht, wie der Bauer auf die kostbare Frucht der Erde wartet und geduldig auf sie wartet, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt. Diejenigen, die jetzt nicht berufen sind, werden später berufen werden. Viele dieser Schriftstellen wurden übersehen. Man hat sie nicht in diesem Zusammenhang betrachtet und sie nicht verstanden. Doch die frühe christliche Gemeinde verstand Gottes Heilsplan weitaus besser als die meisten Christen unserer Zeit. Die Tatsache von Kriegsopfern, dem Tod von Kindern und Unfällen verursacht unermessliches Leid und Kummer, das völlig unnötig wäre, wenn wir Gottes Plan verstünden. Da viele Menschen ihn aber nicht verstehen, sind viele Atheisten geworden und fragen: Wenn Gott das zulässt und diese Menschen ewig leiden werden, was ist das für ein gerechter Gott? Das liegt daran, dass sie den wahren Gott nicht kennengelernt haben. Viele trauern in dem Glauben, ihr geliebter Mensch sei für immer verloren. Die Wahrheit ist jedoch, dass ihre Angehörigen oder Lieben wahrscheinlich gar nicht verloren waren. All diese Verwirrung und Sorge rührt von einer anderen weit verbreiteten Annahme her, einem der größten Irrtümer unserer Zeit. Fast überall wird sie als gegeben hingenommen, ohne dass man sie auch nur hinterfragt. Es ist die Annahme, dass es nur zwei Klassen gibt: die Lebenden und die Toten, die Erlösten und die Verlorenen. Vielleicht haben Sie schon einmal die Lehre gehört: Es gibt keinen Mittelweg. Wenn du heute Nacht stirbst, bist du entweder erlöst oder für immer eine verlorene Seele. Diese Lehre hat unermessliches Leid und unnötige Trauer verursacht. Viele trauern um verstorbene Angehörige, die sich nie zu Christus bekannt haben. Vielleicht hat diese Person ein gottloses Leben geführt. Vielleicht hat sie ein gutes Leben im weltlichen Sinne geführt, aber Christus nie angenommen oder sich bekehrt. Andere wiederum trauern aus Zweifel. Sie sind sich nicht sicher, ob jemand im Glauben gestorben ist oder nicht. Angenommen, diese allgemeine Annahme über diese beiden Klassen wäre wahr. Sehen Sie, wohin das führt. Diese Lehren basieren auf der Annahme, die gemeinhin als selbstverständlich gilt, dass es nur ein Zeitalter gibt. Eine einzige Zeit, in der Gott verzweifelt versucht, die Welt zu retten. Dass die Mission der Kirche darin besteht, die Welt zu retten, und dass dies der einzige Tag des Heils ist, der sich dem Ende zuneigt. Das ist die Position der meisten Protestanten. Es war tendenziell die offizielle Position der römisch-katholischen Kirche. Es ist jedoch nicht die Position dessen, was wir die orthodoxe Kirche nennen, und es ist sicherlich nicht die Position, die wir, die Continuum Church of God, vertreten. Dies ist nicht der einzige Tag des Heils, und das ist laut Bibel eine unumstößliche Tatsache. Vielleicht denken Sie jetzt: Lehrt die Bibel nicht, dass dies der einzige Tag des Heils ist?
Nein.
Es gibt zwei Verse, auf die man sich in diesem Zusammenhang oft bezieht. Beide Verse lehren, wörtlich übersetzt, das nicht. Sie sprechen von einem Tag, nicht von dem Tag des Heils. Ich lese Ihnen zum Beispiel Jesaja 49,8 aus der Interlinear-Übersetzung vor. So spricht der Herr: Zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Nun möchte ich zum Neuen Testament, 2. Korinther 6,2, übergehen und eine sehr neue Übersetzung verwenden, die sogenannte Literal Standard Version. Dort heißt es: Denn er spricht: Zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wenn man Griechisch liest, die Sprache, in der das Neue Testament verfasst wurde, fällt auf, dass der bestimmte Artikel der die das sehr häufig verwendet wird.
Häufiger als im Deutschen.
In 2. Korinther 6,2 fehlt er jedoch. Ich habe den Vers gelesen und nachgeschlagen. Er steht dort einfach nicht. Jetzt ist ein akzeptabler Zeitpunkt. Jetzt kann ein Zeitpunkt oder der Tag des Heils für die Berufenen sein. Letztendlich wird Gott jedoch jedem Menschen, der jemals gelebt hat, die Erlösung anbieten. Teil seines Plans ist die erste Auferstehung für die Berufenen, Auserwählten und Treuen in diesem Zeitalter. Allen, die jetzt noch nicht berufen sind, wird eine echte Chance auf Erlösung zuteil. Das schließt die Milliarden ein, die von Adam bis zum Ende dieses Zeitalters gelebt und gestorben sind. Sie werden in der zweiten Auferstehung auferstehen. Die übrigen Toten werden, wie in Offenbarung 20,5 beschrieben, als leibhaftige Menschen auferstehen und gerichtet werden. Ihnen wird ihre einzige wahre Chance auf Erlösung zuteil. Diese Auferstehung findet 1000 Jahre nach der ersten statt, nach dem, was wir gemeinhin das Millennium nennen. Im Millennium wird Gott alle dann Lebenden berufen. Nun möchte ich noch einmal auf Jesaja, Kapitel 29, eingehen. Viele verstehen das nicht. In Jesaja 29,14 sagt Gott: Ich werde wieder ein Wunderwerk unter diesem Volk vollbringen. Vers 24: Auch die, die im Geist irren, werden zur Einsicht kommen, und die Murrenden werden die Lehre lernen. Nun, das Volk, an das sich Jesaja hier wendet, ist seit Jahrtausenden tot. Die Prophezeiung hat sich noch nicht erfüllt. Diejenigen, die im Geist irren, werden zur Einsicht kommen. Wann wird das geschehen? Nicht in dieser Zeit. Es wird im kommenden Zeitalter geschehen, nach dem Millennium, bei der zweiten Auferstehung. Die meisten bekennenden Christen sind sich dieser grundlegenden Wahrheit nicht bewusst, vor allem aufgrund nichtbiblischer Traditionen, die oft als christliche Lehre verbreitet werden. Man könnte nun einwenden: Ja, aber Protestanten glauben doch auch an die alleinige Autorität der Schrift.
Wirklich?
Ich kenne viele Protestanten, die mir erzählt haben, dass sie an die alleinige Autorität der Schrift glauben, aber ich bin tatsächlich noch nie einem begegnet, der es auch tut.
Wie kann ich das sagen?
Der erste Mensch, der von einigen Gelehrten als Protestant angesehen wird, glaubte nicht an die Bibel. Er verwarf große Teile davon. Liest man die Geschichte des Protestantismus, stellt man fest, dass Protestanten tatsächlich viele Traditionen der römisch-katholischen Kirche übernahmen, aus der der Protestantismus hervorgegangen ist. Selbst Gruppen wie die Baptisten, die behaupten, nicht von den Katholiken abzustammen und vor der Reformation existierten, übernahmen im Grunde dieselben Lehren. Was die Orthodoxen und die Katholiken betrifft, so vertreten auch sie nicht den ursprünglichen Glauben. Doch in Bezug auf die Erlösung haben einige Orthodoxe in der Continuum Church of God eine Lehre, die unserer näher kommt als die der meisten Protestanten und Katholiken. In Offenbarung 12,9 lehrt die Bibel, dass Satan die ganze Welt verführt.
Er ist ein Lügner.
Wie Johannes 8,44 sagt, ist er der Vater der Lüge. Nun möchte ich zu Jeremia 16 kommen. Hoffentlich freut es Sie zu hören, dass Gott sagt, er habe einen Plan für diejenigen, die in dieser Zeit von satanisch beeinflussten menschlichen Traditionen irregeführt werden. In Jeremia 16, beginnend mit Vers 19, schrieb der Prophet Jeremia: Herr, meine Stärke, meine Burg, meine Zuflucht am Tag der Not. Die Heidenvölker werden von den Enden der Erde zu dir kommen und sagen: Wahrlich, unsere Väter haben Lügen, Wertlosigkeit und Unnützes geerbt. Das bezieht sich auf Traditionen.
Eure Väter haben Lügen geerbt.
Die meisten Menschen, die sich heute zum Christentum bekennen, haben Traditionen übernommen und Lügen geerbt. Vers 20. Will sich der Mensch etwa Götter machen, die keine Götter sind? Darum seht, ich will sie ein für allemal erkennen lassen, dass meine Hand und meine Macht da sind, und dass sie erkennen sollen, dass mein Name der Herr ist.
Die Heiden werden also kommen. Als Jeremia dies schrieb, waren die Heiden schon seit Jahrtausenden tot. Hast du darüber nachgedacht?
Viele glauben, dass die Menschen in Indien, auf verschiedenen Inseln oder in Afrika Jesus nicht kannten, bevor es Missionare gab. Sie denken, sie würden ewig in der Hölle brennen.
Nein.
Sie werden von den Enden der Erde kommen und sagen, wir haben Lügen geerbt. Gott hat auch für sie einen Plan. Nicht jeder sollte in dieser Zeit die Wahrheit kennen. Viele haben Lügen geerbt, und sowohl Jesaja als auch Jeremia schrieben darüber. Wir müssen nicht um diejenigen trauern, die in dieser Zeit wahrscheinlich nicht berufen wurden. Sie werden beim Gericht vor dem großen weißen Thron Gelegenheit zur Erkenntnis erhalten. Davon lesen wir in Offenbarung 20. Wir glauben, dass dieses Gericht, basierend auf Jesaja 65,20, volle 100 Jahre dauern wird. Daher werden auch diejenigen, die in dieser Zeit nicht berufen wurden, diese Gelegenheit bekommen. Doch was ist mit denen, die in dieser Zeit berufen sind? Schlagen wir Offenbarung Kapitel 20 auf, beginnend mit Vers 4. Dort lesen wir von Thronen und dass ihnen das Gericht übertragen wurde. Dies sind die Seelen derer, die enthauptet wurden wegen ihres Zeugnisses für Jesus und das Wort Gottes. Sie haben das Tier und sein Bild nicht angebetet. Sie lebten und regierten mit Jesus 1000 Jahre lang. Die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren.
Es gibt also zwei Gruppen.
Diejenigen, die in diesem Zeitalter berufen und vorherbestimmt sind und diese Berufung angenommen haben, werden auferstehen. Dies ist die erste Auferstehung. Selig und heilig ist, wer an dieser ersten Auferstehung Anteil hat. Über solche hat der zweite Tod keine Macht. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre regieren. Das ist eine herrliche Hoffnung. Doch beachtet Vers 5. Die übrigen Toten werden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Auch sie werden also auferstehen und ihre Chance erhalten. Es gibt also im Grunde zwei Gruppen, die Berufenen und die noch nicht Berufenen. Gott kennt keine Ungerechtigkeit. In 1. Timotheus 2 lesen wir, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Er wird niemandem die Möglichkeit zur Erlösung verweigern. Die meisten sind in dieser Zeit einfach noch nicht berufen. Hat Jesus gesagt, der Zweck der Predigt sei die Bekehrung aller Menschen?
Nein.
Lesen wir Matthäus 24,14. Dort sagte Jesus, dieses Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, allen Völkern zum Zeugnis, und das Ende wird kommen. Das Ende kommt mit dem Ertönen der siebten Posaune. Doch diese Predigt dient den Völkern als Zeugnis, damit sie später eher auf den Ruf reagieren, wenn sich ihnen die Gelegenheit bietet. Nun möchte ich kurz über eine andere Art der Prädestination sprechen. Sie stammt von Johannes Calvin, einem der frühen Reformatoren des Protestantismus. Diese Lehre ist recht bekannt und entwickelte sich zum sogenannten Fünf-Punkte-Calvinismus, Tulip. Das T steht für die totale Verderbtheit. Alle Menschen fielen in Adam, starben in der Sünde und waren unfähig, Gott positiv zu begegnen. Doch die Bibel lehrt in Prediger 7,29, dass Gott die Menschen aufrichtig schuf, sie aber viele Pläne schmiedeten. Die Lehre von der totalen Verderbtheit ist also nicht widersprüchlich. Zwar sagt die Bibel, dass alle Menschen in Adam sterben. Sie lehrt aber auch in 1. Korinther 15,22, dass alle Menschen in Christus lebendig gemacht werden. Alle werden die Möglichkeit zur Erlösung haben, nicht nur wenige. Abraham fragte Gott in Genesis 18,25,
sollte der Richter der ganzen Erde nicht recht tun?
Ja.
Indem Gott allen die Möglichkeit zur Erlösung gibt, handelt er gerecht. Doch Gott muss rufen, und die Menschen können antworten. Der zweite Punkt des Tulip-Konzepts, der Buchstabe U, steht für die bedingungslose Erwählung. Seit Ewigkeit hat Gott bestimmte Menschen auserwählt, um sie aus Gnade zu retten, ohne Rücksicht auf etwaige Verdienste. Gott hat also vorherbestimmt, dass die Auserwählten gerettet werden. Das geschieht aus Gnade. Das ist ein Geschenk Gottes. Doch persönlicher Glaube ist ebenfalls notwendig, denn Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Jesus machte in Matthäus 22 deutlich, dass viele berufen, aber wenige auserwählt sind. Dies deutet darauf hin, dass die Erlösung in dieser Zeit an Bedingungen geknüpft ist. Da Gott allwissend und gerecht ist, gibt es einen logischen Grund dafür, dass die Auserwählten von Gott ausgewählt werden. Es geht nicht darum, dass die Auserwählten besser wären, obwohl es dafür wohl einige Gründe gibt, warum wir nicht besser sind. Mehr dazu findet man im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Der dritte Punkt von Tulip, der Buchstabe L, steht für begrenzte Sühne. Gott sandte seinen Sohn, um die Sünden der Auserwählten vollständig und wirksam zu sühnen jener, die er zur Errettung vorherbestimmt hatte. Das ist absolute Blasphemie. Es widerspricht klar der Heiligen Schrift. In 1. Timotheus 2,4 heißt es, dass Gott seinen Sohn sandte, damit alle gerettet werden könnten. Lesen wir Johannes 3, 16-17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu verurteilen, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Nicht nur die Auserwählten und nicht nur die Vorherbestimmten. Nun möchte ich in 1. Johannes 4 nachlesen, um dies weiter zu untermauern.
Ab Vers 8. Gott ist Liebe.
Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühne für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Vers 16. Gott ist Liebe. Es gibt keinen einzigen Vers in der Bibel, der lehrt, dass die Versöhnung auf die Auserwählten oder die Berufenen beschränkt sein sollte. Und um diesem Teil der Tulip-Erklärung ausdrücklich zu widersprechen, heißt es in 1. Johannes 2,2, er, also Jesus selbst, ist die Sühne für unsere Sünden, nicht allein für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Es sollte also völlig klar sein, dass Jesus nicht nur für die Auserwählten starb. Er starb für die ganze Welt. Das sollte absolut eindeutig sein. In Lukas 19,10 sagte Jesus, der Menschensohn sei gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus kam, um die Verlorenen zu retten, nicht nur eine kleine Gruppe Auserwählter. In Johannes 12,47 sagte Jesus, wer meine Worte hört und nicht glaubt, den verurteile ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, die Welt zu verurteilen, sondern die Welt zu retten. Die Vorstellung, Jesus sei gekommen, um nur wenige Auserwählte zu retten, ist also falsch, denn er kam, um die Sünden vieler zu tragen. Hebräer 9,28 sagt, dass allen, die jemals gelebt haben, die Erlösung angeboten wird. Der vierte Punkt des Tulip-Modells, das I, steht für die unwiderstehliche Gnade. Diejenigen, die Gott zur Errettung auserwählt hat und für die Christus gestorben ist, ruft er durch die Wiedergeburt vom geistlichen Tod. Dadurch werden sie fähig, Glauben zu bekennen. Es stimmt zwar, dass laut Bibel nur die von Gott Berufenen gerettet werden können, doch man kann sich auch von der Gnade abwenden. Gemäß 2. Petrus 2,21 verkennen Calvinisten, dass die Gnade widerstehlich ist. Sie erkennen nicht, dass zwar die vorherbestimmten Auserwählten jetzt berufen werden, aber alle, die in diesem Leben nicht berufen sind, im kommenden Zeitalter die Möglichkeit zur Errettung erhalten werden. Nun möchte ich auf Römer 10,20 eingehen. Denn der Apostel Paulus hat dazu etwas geschrieben. Er zitiert Jesaja und schreibt kühn, ich wurde von denen gefunden, die mich nicht suchten. Ich wurde denen offenbart, die nicht nach mir fragten. Calvinisten mögen dies zwar als bedingungslose Erwählung deuten, doch tatsächlich bedeutet es, dass diejenigen, die Gott in dieser Welt nicht suchen, ihn im kommenden Zeitalter finden können. Eines der vielen Probleme des Calvinismus ist, dass er das kommende Zeitalter ignoriert. Nun komme ich zu Jakobus 1,18. Christen sind gewissermaßen Erstlingsfrüchte. In Jakobus 1,18 heißt es, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit hervorgebracht, damit wir gleichsam Erstlingsfrüchte seiner Schöpfung seien. Und in Römer 8,23, man muss nicht extra nachschauen, schreibt Paulus, nicht nur das, sondern auch wir, die wir den Heiligen Geist als Erstlingsfrucht empfangen haben.
Denken Sie darüber nach.
Deutet das Konzept der Erstlingsfrucht des Heiligen Geistes nicht darauf hin, dass es später noch eine Ernte geben wird? Das Pfingstfest wird in 2. Mose 34,22 auch als Fest der Erstlingsfrüchte bezeichnet. Auch heute noch verdeutlicht es, dass Gott nur einige wenige jetzt beruft. Ich möchte 1 Timotheus 2 ab Vers 3 lesen und möchte, dass du mit mir dorthin gehst. Vers 3. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Menschen Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, wovon zur rechten Zeit Zeugnis abgelegt werden soll. Es gibt eine Zeit, und in Epheser 1,10 spricht der Apostel Paulus davon, damit er in der Fülle der Zeiten alles in Christus zusammenfasse, was im Himmel und was auf Erden ist. Beachten Sie, er wird alles in der Fülle der Zeiten zusammenfassen. Die Tulip-Theorie berücksichtigt dies nicht. Der fünfte Punkt von Tulip, das P, steht für die Beharrlichkeit der Heiligen. Diejenigen, die Gott in Christus erwählt, durch die Wiedergeburt berufen und durch den Glauben gerechtfertigt hat, bewahrt er unaufhörlich, so dass sie niemals seine Gnade verlieren und stets in die ewige Herrlichkeit eingehen. Auch das widerspricht der Heiligen Schrift. Der ganze Gedanke der unverzeihlichen Sünde beruht auf der Lästerung des Heiligen Geistes. Das kann man in Matthäus 12, 31 bis 32 nachlesen. Dort ist von denen die Rede, die Gottes Heiligen Geist empfangen und sich von ihm abwenden. Jesus sagte, darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Heiligen Geist wird den Menschen nicht vergeben werden. Wer gegen den Menschensohn redet, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der zukünftigen. Das ist eine von Jesu Anspielungen auf das kommende Zeitalter. Beachten Sie, dass selbst denen, die gegen Jesus sprachen, im kommenden Zeitalter vergeben werden könnte. Wie kann das sein, da sie Jesus ja gar nicht kannten? Weil sie im kommenden Zeitalter die Gelegenheit dazu bekommen werden. Hebräer 6 widerspricht dem P von Tulip. Ab Vers 4 schreibt Paulus, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Anteil am Heiligen Geist erhalten haben und das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben, wenn sie abfallen, wieder zur Buße zu bringen, da sie für sich selbst den Sohn Gottes erneut kreuzigen und ihn öffentlich beschämen. Somit kann das Heil verloren gehen. Jeder hat einen freien Willen. Petrus hätte keinen Grund gehabt, die Menschen zu ermutigen, ihre Berufung und Erwählung zu festigen, wie er in 2. Petrus 1,10 schrieb, wenn sie nicht straucheln und sie verlieren könnten. Und in 2. Korinther 13,5 schrieb der Apostel Paulus, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Stellt euch selbst auf die Probe. Erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, ihr seid unwürdig. Die Tatsache, dass man unwürdig werden kann, beweist, dass das Heil nicht unter allen Umständen garantiert ist.
Nun schlagen wir Lukas 14 auf. Jesus machte deutlich, dass viele nicht auf die Botschaft reagieren und manche es aus verschiedenen Gründen nicht schaffen würden. Lukas 14, ab Vers 16. Da sagte er zu ihm, ein Mann gab ein großes Festmahl und lud viele ein. Zur Essenszeit schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, denn alles ist bereit. Aber alle fingen an, sich zu entschuldigen.
Vers 24. Denn ich sage euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird von meinem Festmahl kosten. Nun schlagen wir Markus 4, Vers 14 auf. Jesus erzählte das Gleichnis vom Sämann, und seine Jünger verstanden es nicht. Deshalb erklärte er es ihnen. Vers 14. Der Sämann sät das Wort. Und das sind die, die an den Wegrand gelegt werden, wo das Wort gesät wird. Sobald sie es hören, kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät wurde. Ebenso sind sie die, die auf steinigen Boden gesät werden. Sie hören das Wort und nehmen es sofort mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzel in sich, und sie halten nur eine Zeit lang durch. Wenn dann Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen kommt, stoßen sie sofort daran. Das sind die, die unter die Dornen gesät werden. Sie hören das Wort, aber die Sorgen dieser Welt, der trügerische Reichtum und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Jesus sagte außerdem wiederholt, dass derjenige gerettet wird, der bis zum Ende ausharrt. Ich werde jetzt nicht alle Stellen aus Matthäus und Markus zitieren, aber die Aussage ist klar: Wer nicht ausharrt, wird nicht gerettet. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass die Tulip-Lehre im Grunde besagt, dass nur etwa 2% der Menschheit gerettet werden. Die übrigen 98% werden für alle Ewigkeit gequält werden. Ich halte diese Lehre für rassistisch, da die meisten dieser 2% Weiße sind, basierend auf den Anhängern des Calvinismus. Jedenfalls ist sie eindeutig unbiblisch und eine falsche Auslegung der Prädestination. Nun müssen Christen selbst so leben, wie Jesus gelebt hat. Der Apostel Johannes schrieb in 1. Johannes 2,6, dass jeder, der sagt, er bleibe in ihm, auch so leben soll, wie er gelebt hat. Obwohl Jesus als König kam, lebte er nicht wie ein König. Sein Reich war nicht von dieser Welt. Was aber ist mit denen, die in dieser Zeit vorherbestimmt sind? Wir sollen Könige und Priester sein und mit ihm herrschen, Offenbarung 5,10. Das sehen wir jetzt noch nicht, aber ich möchte euch bitten, im Hebräerbrief, Kapitel 2, ab Vers 6 nachzulesen. Einer aber bezeugte an einem bestimmten Ort und sprach: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und ihn über die Werke deiner Hände gesetzt. Alles hast du ihm unterworfen. Denn indem er sich alles untertan machte, ließ er nichts aus, was ihm nicht unterworfen wäre. Doch jetzt sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt wurde, um den Tod zu erleiden, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, damit er durch Gottes Gnade für alle den Tod erleide. Denn es war angemessen, dass er, für den und durch den alles ist, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollendete, um viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen. Denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem. Darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen und spricht: Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde will ich dich Lob singen. Und wiederum: Ich will auf ihn vertrauen. Und wiederum: Siehe, ich bin und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Johannes 3,16 gilt zwar als der am häufigsten nachgeschlagene Bibelvers, doch der zweithäufigste findet sich angeblich in Jeremia 29. Viele Protestanten verstehen Jeremia 29 nicht. Ab Vers 11 heißt es: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Dann werdet ihr mich anrufen und zu mir kommen und zu mir beten, und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und ich werde euch aus eurer Gefangenschaft zurückbringen. Ich werde euch sammeln aus allen Völkern und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr, und ich werde euch zurückbringen an den Ort, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Viele Prediger gehen nicht auf diesen Punkt ein. Sie lesen nur: Meine Gedanken sind friedvoll und nicht böse für euch. Doch liest man den Rest, erkennt man, dass der Plan Exil, ein Leben als Fremder mit Hoffnung vorsah. Das ist auch heute noch der Plan für Christen. Heißt das nun, dass wir uns einfach zurücklehnen und nichts tun können und abwarten?
Nein.
Gott hat uns nicht dazu berufen, Einsiedler zu sein. Jesus erzählte in Matthäus 25 das Gleichnis von den Talenten. Der Mann, dem Jesus ein Talent gab, sagte: Herr, ich weiß, dass du ein harter Mann bist, der erntet, wo er nicht gesät hat. Er sagte, er habe Angst, vergrub sein Talent in der Erde und gab es zurück. Der Herr antwortete: Du böser und fauler Knecht! Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld den Bankern anvertrauen sollen, damit ich bei meiner Rückkehr mein Eigentum mit Zinsen zurückerhalte. Nimm ihm also das Talent weg und gib es dem, der 10 Talente hat. Wir sollen keine Einsiedler sein, die sich zurückziehen und nichts tun. Jakobus, der Halbbruder Jesu, sagte im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 22, Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Er sagte auch, dass reine und unbefleckte Frömmigkeit vor Gott dem Vater darin besteht, Waisen und Witwen in ihrer Not beizustehen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Christen sollen Gutes tun und Gottes Werk unterstützen. Wir sollen als Botschafter Christi und des Evangeliums vom Reich Gottes leben. Wir sollen anders leben als die Welt. Das kannst du in 1. Johannes 2, ab Vers 15 nachlesen. Johannes schreibt, Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wenn du berufen wurdest, wenn du dazu vorherbestimmt warst, dann ist das deine Aufgabe. In 1. Petrus 2,9 lesen wir über wahre Christen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, berufen und erwählt zu einer königlichen Priesterschaft, zu einem heiligen Volk, zu Gottes Eigentum, damit ihr die Großtaten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das tut ihr, indem ihr so lebt, wie ihr leben sollt, und indem ihr die Arbeit der Gemeinde unterstützt, während wir das Evangelium vom Reich Gottes verkünden und der Welt Zeugnis geben. Vers 10. Einst waren sie nicht ein Volk, jetzt aber sind sie Gottes Volk. Einst hatten sie keine Barmherzigkeit erfahren, jetzt aber haben sie Barmherzigkeit erfahren. Als Botschafter sollen Christen Gottes Vorbilder und Zeugen sein. Botschafter verstecken sich übrigens nicht und kümmern sich nur um sich selbst. Sie unterstützen die Arbeit ihrer Regierung, oder in unserem Fall die kommende Regierung des Reiches Gottes. Nun lese ich noch etwas aus dem Buch Jeremia vor. Jeremia 29,28. Sie müssen nicht unbedingt dort nachlesen. Dort heißt es, dass Gott den Babyloniern ausrichten ließ, diese Gefangenschaft währt lange. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Beachten Sie, dass den im Exil lebenden Israeliten gesagt wurde, sie sollten bauen und Früchte tragen.
Pflanzen erfordert Glauben.
Auch das Übersetzen von Texten in verschiedene Sprachen, insbesondere für viele Menschen, die noch keine Unterstützer haben, die das Werk verstehen, erfordert Glauben. Das ist Teil der Arbeit, die wir in der Continuum Church of God leisten. Genau wie die Exilanten sollen auch wir Frucht bringen. Gottes Kinder sollen darauf vorbereitet werden, bei Christi Wiederkunft mit ihm vereint zu sein. Gottes Gemeinde wird bereits jetzt von Gott gerichtet, um sie auf die Aufnahme in seine Familie bei Christi Wiederkunft vorzubereiten. In Epheser 4,1 werden wir aufgefordert, so zu leben, wie es unserer Berufung entspricht. Wie können wir das tun? Petrus sagt in 1. Petrus 1,15, Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Petrus sagte, genau wie Paulus, dass wir als Christen leben sollen, so wie Jesus gelebt hat. In 1. Petrus 2,21 heißt es, Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Beispiel hinterlassen hat, damit wir seinen Fußstapfen folgen,
obwohl er keine Sünde getan hat und in seinem Mund kein Betrug gefunden wurde. Wenn du jetzt berufen bist, musst du so leben, wie Jesus gelebt hat. Nun, nicht jeder wird in dieser Zeit genug von der Wahrheit hören, um darauf zu reagieren. Vielleicht ist es für dich noch nicht an der Zeit. Ich möchte auf Römer 10, 14 bis 15 eingehen. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wer die Wahrheit nicht hört oder sieht, wird in dieser Zeit nicht berufen. Prediger werden natürlich durch ihre Unterstützung, ihre Gebete, ihre finanzielle Hilfe und ihren ehrenamtlichen Einsatz gesandt. Andere sehen und hören die Wahrheit. Sie werden jetzt berufen. Die Menschen befinden sich in einem Läuterungsprozess. Diejenigen, die in dieser Zeit nicht berufen sind, werden gemäß der Bibel auf eine Weise geläutert, während diejenigen, die in dieser Zeit berufen sind, gemäß der Heiligen Schrift auf eine andere Weise gereinigt und geläutert werden. Ihr habt die Wahl. Gott sagte zum physischen Israel in Deuteronomium 30,19: Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. Wählt das Leben, damit ihr und eure Nachkommen leben könnt, damit ihr den Herrn, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht. Ich werde Hebräer 5,9 lesen. Wer Gottes Weg wählt und bis zum Ende ausharrt, wird ewiges Leben empfangen. In Hebräer 5,9 heißt es: Jesus ist der Urheber des ewigen Heils für alle, die ihm gehorchen.
Wir sollen gehorchen.
Woran könnte man erkennen, dass Gott dich im Moment nicht ruft? Nun, wenn du nicht glaubst, dass du Buße tun und dich ändern musst, hörst du Gottes Ruf nicht wirklich. Vielleicht haben sie sich entschieden, nicht gewählt zu werden. Wenn du Jesus nicht als deinen Herrn und Retter annehmen kannst, hörst du Gottes Ruf nicht wirklich. Wer glaubt, die Menschheit könne ihre Probleme unabhängig von Gott und dem Wort Gottes lösen, der hört Gottes Ruf nicht. Wenn du glaubst, dass menschliche Traditionen für deine Lebensführung wichtiger sind als das Wort Gottes, dann hörst du Gottes Ruf nicht. Wenn sie Auslegungen der Heiligen Schrift akzeptieren, die nicht mit dem übereinstimmen, was die Bibel tatsächlich sagt, nur weil es Tradition ist oder weil die Mehrheit der Menschen, mit denen sie sprechen, das sagt, dann folgen sie nicht dem Ruf Gottes. Wenn man die Kosten abwägt und zu dem Schluss kommt, dass sie zu hoch sind, dann haben viele Menschen Schwierigkeiten mit Dingen wie der Einhaltung des Sabbats und der Feiertage, dem Verzicht auf unreine Speisen, Konflikten mit Verwandten, dem Verzicht auf heidnische Feste, dem Geben von Zehnten und Opfergaben sowie dem Einziehen des zweiten Zehnten für die Feste.
Viele empfinden die Kosten als zu hoch.
Nichts davon beweist, dass Gott dich nicht beruft, denn vielleicht hast du dich bisher dagegen gewehrt.
So wie Mose.
So wie Saul, der später Paulus wurde. Sogar König Saul wehrte sich anfangs. Wie dem auch sei, Gott ruft dich vielleicht, aber du bist innerlich noch nicht bereit, darauf zu reagieren.
Vielleicht kommt der Ruf später.
Aber wenn er jetzt kommt, und wenn du das hier hörst, dann wahrscheinlich schon. Vergiss nicht, Gott hält uns alle persönlich verantwortlich dafür, was wir mit unserem Wissen anfangen. In Römer 6,16 heißt es in der neuen Genfer Übersetzung: Ist euch nicht bewusst, dass ihr Sklaven dessen werdet, dem ihr gehorcht? Ihr könnt Sklaven der Sünde sein, die zum Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen, was zu einem gerechten Leben führt.
Ihr müsst euch entscheiden.
Ihr könnt ein Leben in vergeblicher Rebellion gegen Gott führen. Jakobus schrieb in Jakobus 4,17: Wer also Gutes zu tun weiß und es nicht tut, der sündigt. Doch Jesus lehrte in Johannes 8, 31 bis 32: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr die Wahrheit erkannt habt, müsst ihr danach handeln. Manche Menschen gehören nicht zu unserer Kirche, weil es in ihrer Nähe keine Gemeinde gibt. Unsere Mitglieder leben verstreut in Nordamerika, der Karibik, Südamerika, Südasien und anderen Regionen. Für sie gibt es nicht viele Gemeinden.
Wir haben jedoch Unterstützer und Gemeinden auf der ganzen Welt. Wenn es keine Gemeinde in Ihrer Nähe gibt, können Sie auf ccog.org nachsehen, wo sich unsere Gemeinden befinden. Wir bieten auch Online-Gottesdienste in englischer Sprache aus Nordamerika, dem Südpazifik und Europa an, damit sich verstreute Christen jeden Sabbat treffen können. Wir hoffen, mit der Zeit mehr Gemeinden an mehr Orten zu gründen. Manche denken, wenn keine Gemeinde in ihrer Nähe ist, kann Gott sie nicht berufen. Nun, vielleicht ruft Gott dich nicht dazu, ein Christ aus Philadelphia zu sein. Vielleicht bist du nicht bereit, als Christ aus Philadelphia dazu zu stehen. Übrigens sagte Jesus, dass die Philadelphia Säulen sein würden. Meine Frau Joyce und ich haben viele antike Ruinen besucht und viele Säulen gesehen, die noch stehen. Säulen müssen bereit sein, allein zu stehen. Jesus sagte, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Gib nicht auf, nur weil niemand geografisch in deiner Nähe ist oder nicht nah genug. Auf bnp.net finden Sie Predigten in 40 Sprachen. Wir erweitern unser Angebot monatlich um weitere Predigten. Hören Sie sich die Botschaften an, um mehr über die Continuum Church of God zu erfahren. In Psalm 37, Abvers 4, lehrt die Bibel: Freue dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, er wird es vollbringen. Er wird deine Gerechtigkeit hervorbringen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Sei still vor dem Herrn und harre geduldig auf ihn. Manchmal müssen Christen warten und darauf vertrauen, dass Gott Gemeinden in ihrer Nähe gründet, und das kann länger dauern, als man denkt. Und natürlich sollten wir in der Continuum Church of God, wann immer möglich, am Sabbat Gemeinschaft pflegen, ebenso wie bei Anlässen wie dem Laubhüttenfest, das wir an verschiedenen Orten weltweit feiern. Es ist eine Zeit, zu der Gott von uns erwartet, dass wir reisen, und sie bietet Gelegenheit zur Gemeinschaft. Früher mussten die Menschen in der Radio Church of God lange warten, um Predigten zu hören oder überhaupt einen Besuch zu bekommen. Heute haben sie also viel mehr Möglichkeiten, als viele Menschen zu Beginn der Philadelphia-Ära der Church of God hatten. Als Stütze der Gemeinde können sie übrigens ein Botschafter des christlichen Glaubens in Philadelphia sein, aber nicht alle werden durchhalten. Hoffentlich sie. Mit Gottes Hilfe können sie es, denn in 1. Korinther 10,13 heißt es, dass Gott treu ist und nicht zulassen wird, dass sie über ihre Kräfte hinaus versucht werden. Und in Philipper 4,13 steht: Ich vermag alles durch den, der mich stärkt. Auch sie können es. Ich habe den Philipperbrief erwähnt. Gott hat einen Plan für dich, wenn du ihm wirklich vertraust. In Philipper 1,6 heißt es: Ich bin aber dessen gewiss, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Jesu Christi. Denk daran, in Römer 8,28 steht: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Nun, in Epheser 1, das ich bereits zitiert habe, heißt es, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Wozu hat er uns vorherbestimmt? Um verloren zu gehen? Nein. Zur Kindschaft durch Jesus Christus. Vorherbestimmt nach dem Ratschluss dessen, der alles nach seinem Willen wirkt. Waren deshalb viele dazu vorherbestimmt, verloren zu bleiben?
Nein.
Vorherbestimmung hat nichts damit zu tun, ob man gerettet ist oder verloren geht. Das ist die Entscheidung jedes Einzelnen. Vorherbestimmung hat mit der Möglichkeit zu tun, die Gott uns in dieser Zeit gibt, Christus zu vertrauen und an der frühen Ernte teilzuhaben. Sie hat nichts mit der Entscheidung über unser Schicksal zu tun. Sie hat nur mit dem Zeitpunkt unserer Berufung zu tun, ob wir in dieser Zeit berufen werden oder später. In Römer 8 heißt es: Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Und Vers 30 von Römer 8 sagt: Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Vorherbestimmung hat mit Berufung zu tun, nicht mit Rettung oder Verdammnis. Jeder wird die Möglichkeit zur Errettung haben. Gott entscheidet nicht im Voraus, ob du gerettet bist oder nicht. Er hat jedoch im Voraus entschieden, wen er in dieser Zeit berufen wird. Wer König und Priester in seinem Reich sein und an der Unterstützung seines Werkes mitwirken kann. Wer Zeugnis für andere ablegen und nach der Auferstehung zur Rettung anderer beitragen kann. Christen werden die Völker regieren, und das lesen wir in Offenbarung 2, ab Vers 26. Wer überwindet und meine Werke bis zum Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Völker geben. Er wird sie mit eisernem Zepter regieren. Sie werden zerschmettert werden wie Töpfergefäße, wie auch ich die Macht von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wir sind aufgerufen, etwas zu tun. Es reicht nicht, Jesus als Herrn anzuerkennen, sondern es ist notwendig, seinen Weg zu leben und sein Werk zu unterstützen. Wir werden 1000 Jahre lang herrschen. Diejenigen, die in dieser Zeit berufen werden, sind zu einem Leben der Schulung, der geistlichen Charakterbildung, berufen, und zwar in verantwortungsvollen Positionen im kommenden Reich. Schlagen wir Lukas 19,11 auf. Er erzählte ein Gleichnis, weil er in der Nähe von Jerusalem war und die Leute meinten, das Reich Gottes würde sogleich erscheinen. Ein vornehmer Mann reiste in ein fernes Land, um dort die Herrschaft zu erlangen und zurückzukehren. Er rief 10 seiner Diener zu sich, gab jedem 10 Minen und sagte, handelt, bis ich wiederkomme. Seine Bürger hassten ihn und wollten nicht, dass er über sie herrschte. Als er aber zurückkam und die Herrschaft erhalten hatte, wollte er wissen, wie viel jeder seiner Diener verdient hatte. Der erste sagte, Herr, deine Mine hat 10 Minen eingebracht. Er sagte, recht so, du guter Diener. Weil du im Kleinsten treu warst, sollst du über 10 Städte herrschen. Der zweite kam und sagte, Herr, deine Mine hat 5 Minen eingebracht. Ebenso sagte er zu ihm, du sollst über 5 Städte herrschen. Dann war da noch der eine, der nichts getan hatte. Der Herr sagte, nimm ihm die Mine weg und gib sie dem, der 10 hat. Sie sagten, er hat schon 10. Er sagte, denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Wer in Gnade und Erkenntnis fünffach wächst und überwindet, wird für 5 Städte würdig sein. Wer aber meint, allein durch die Annahme Christi gerettet worden zu sein und sich täuschen ließ, dass Werke keine Rolle spielten, der ist nicht gewachsen und hat sich nicht weiterentwickelt, wie derjenige im Gleichnis, und läuft Gefahr, dass ihm alles genommen wird. Gottes Glaube ist keine Religion für den Notfall, sondern eine großartige Chance, die für die Ewigkeit wert für diejenigen, die ihren Glauben ausüben, indem sie stets danach streben, nach Gottes Willen zu leben. Schlagen wir Hebräer 2,1 auf. Darum müssen wir dem, was wir gehört haben, umso mehr Aufmerksamkeit schenken, damit wir nicht abgleiten. Denn wenn das Wort, das durch Engel verkündet wurde, sich als wahr erwiesen hat und jede Übertretung und jeder Ungehorsam seine gerechte Strafe empfangen hat, wie wollen wir dann entrinnen, wenn wir eine so große Rettung vernachlässigen? Man könnte also abgleiten. Der Ruf ist ergangen. Es ist eine wunderbare Berufung. Du hast sie gehört. Der nächste Schritt liegt bei dir. Schlagen wir Römer 10 auf. Wenn du nach sorgfältiger Prüfung spürst, dass Gott dich beruft, was solltest du dann tun? Römer 10, ab Vers 8. Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerechtfertigt, und wer mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Vers 11. Denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Denn derselbe Herr ist Herr über alle und reich für alle, die ihn anrufen. Und wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jesus war und ist der verheißene Retter. Diejenigen, die Gott beruft, erhalten die Gelegenheit zur Umkehr und nehmen Jesu Opfer an. Nach der Taufe und der Handauflegung empfangen sie den Heiligen Geist. Wenn Gott dich also beruft, musst du umkehren und ihn wirklich als Herrn und Retter annehmen. Lesen wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 38. Der Apostel Petrus lehrte, kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen,
die fern sind, so viele Gott berufen wird. Übrigens können Sie auch seelsorgerische Beratung von der Continuum Church of God in Anspruch nehmen. Wir haben Pastoren, Diakone und Gastgeber weltweit, die Ihnen gerne weiterhelfen. Besuchen Sie ccog.org und klicken Sie im Bereich Beratung auf die entsprechende Seite. Die Beratung hilft Ihnen, die Konsequenzen Ihres Handelns abzuwägen, so wie Jesus es seinen Nachfolgern aufgetragen hat. Dennoch ist es spannend, auf dem Weg zu Gottes Reich mehr über die Wahrheit zu erfahren. Das ist Teil des kostbaren Schatzes. In einem Artikel der Zeitschrift Plain Truth mit dem Titel »Die wahre Bedeutung der Prädestination« möchte ich einen Text des verstorbenen Herbert W. Armstrong lesen. Er ist etwas länger, aber ich würde ihn trotzdem gern lesen. Jesus Christus sagte deutlich, »Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater, der mich gesandt hat, zieht ihn«, Johannes 6,44. Das 11. Kapitel des Römerbriefs erklärt, dass nur wenige zur Buße, zum Glauben an Christus und zur geistlichen Erlösung mit ewigem Leben berufen sind. Da niemand zu Christus kommen und sich geistlich bekehren kann, es sei denn, der Vater zieht ihn, bezieht sich Berufen auf diejenigen, die vom Vater gezogen werden. Es wird deutlich, dass die Vorherbestimmten jene wenigen sind, die dazu vorherbestimmt sind, jetzt berufen zu werden, die Ersten, die vom Vater zu Christus und zum Erbe der Wiedergeburt als Söhne Gottes gezogen werden.
Andere werden später berufen.
Vorherbestimmung bezieht sich auf die Vorberufenen, nicht auf die Vorverurteilten oder Vorverdammten. Nichts in dieser Passage oder in Römer 8 sagt etwas über Vorverurteilung oder Vorverdammung aus. Daher hat es nur damit zu tun, wann einige spezifisch berufen werden, und nur mit denen, die zuerst vor der Welt im Allgemeinen berufen wurden, jenen, die jetzt berufen werden, und der Welt im Allgemeinen, jenen, die jetzt noch nicht berufen sind. Warum sollte Gott jetzt einige wenige berufen und später alle?
Ich glaube, ich habe es erklärt.
Gott muss den Menschen beweisen lassen, dass Satans Weg der Verführung nicht gut für uns ist. Er berief, erwählte und gab den Propheten seinen Heiligen Geist. Warum beruft er heute einige wenige und öffnet ihnen den Verstand für geistliche Wahrheit, die der Welt wie Torheit erscheint, 1. Korinther 2,14. Aber die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott, 1. Korinther 3,19. Die jetzt Berufenen sind berufen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Ihnen wird der Heilige Geist zu diesem Zweck gegeben. Gott hat mir und der Gemeindeleitung seinen großen Auftrag anvertraut, die Botschaft des Evangeliums von Christi Reich in der ganzen Welt zu verkünden. Er hat einige tausend berufen, um bei dieser Aufgabe zu helfen. Diejenigen, die vorherbestimmt sind, jetzt berufen zu werden, anstatt später, wenn die ganze Welt berufen sein wird, haben die Aufgabe, mich durch inniges Gebet, durch ihre Ermutigung und ich brauche sie, schrieb er, und durch ihre Zehnten und Spenden zu unterstützen. Diese Verantwortung ist Gottes Mittel, um seinen gerechten Charakter in uns zu entwickeln. Christus musste Satans Weg ablehnen und ihn besiegen, um die Herrschaft Gottes wiederherzustellen und sein Reich zu errichten. So müssen auch wir, die wir mit ihm herrschen sollen, diese Aufgabe erfüllen. Ich habe zu uns, den Berufenen, gesagt, wer Satan und seinen Weg überwindet, dem werde ich gewähren, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich Satan und seinen Weg überwunden habe. Und wer überwindet und meine Werke bis zum Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Völker geben, und er wird sie regieren. Offenbarung 3,21, 2, 26, 27. Wenn Christus kommt, wird Satan verschwinden. Wenn Christus sich aufmacht, die Welt geistlich zu erlösen, wird es keinen Satan mehr zu besiegen geben. Doch diejenigen, die jetzt nicht berufen sind, werden nicht die Gelegenheit gehabt haben, ihn zu überwinden, wie wir es jetzt tun müssen. Daher werden sie nicht würdig sein, mit Christus auf seinem Thron zu sitzen und während des Millenniums zu regieren und zu erlösen. Das ist die wahre Bedeutung der Vorherbestimmung, wie Herbert Armstrong im November 1976 in der Zeitschrift Plain Truth schrieb.
Ich fasse zusammen.
Das Neue Testament lehrt in Epheser 2,10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Wenn du vorherbestimmt wurdest, berufen zu werden, wurdest du auch vorherbestimmt, gute Werke zu tun und Gottes Werk zu unterstützen,
indem du andere erreichst. Du sollst auch lernen. In Sprüche 25,2 heißt es, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Gott beruft sein Volk zu Königen und Priestern, Offenbarung 5,10. Als zukünftiger König ist es aufregend, die Wahrheiten zu lernen, die Gott der Welt verborgen hat, obwohl sie in seinem Wort enthalten sind. Nun komme ich zu Apostelgeschichte 5. Ich habe das bereits erwähnt, beginnend mit Vers 31. Ihn hat Gott erhöht, sagte der Apostel Petrus, durch seine Rechte zum Fürsten und Retter, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu schenken. Und wir sind seine Zeugen dafür, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Bist du bereit, Gott zu gehorchen? Möchtest du dann Gottes Heiligen Geist empfangen? Wir haben eine englische Broschüre über die Taufe, die Sie lesen können. Sie finden sie auch auf ccog.org. Das Lesen und Verstehen dieser Broschüre kann Ihnen helfen zu erkennen, ob Gott Sie beruft. Vielleicht waren Sie unsicher oder besorgt darüber, was die Annahme dieses Wissens für Ihr Leben bedeuten könnte. Doch Sie sollten wissen, dass Gott Sie für Ihr Wissen verantwortlich macht. Ich habe dies bereits erwähnt, aber die letzte Bibelstelle, die ich zitieren möchte, ist Jakobus 4,17. Wer also Gutes zu tun weiß und es nicht tut, der sündigt. Gott hat eine wunderbare Berufung und hat einige in dieser Zeit vorherbestimmt, ihren Charakter zu entwickeln und sein Werk zu unterstützen. Diejenigen, die zu den Auserwählten gehören, sollen genau das tun. Wenn Gott dich vorherbestimmt hat, jetzt berufen zu werden, folgst du dieser Berufung dann richtig? Ich bete, dass du es tust. Hier spricht Dr. Bob Thiel von der Continuum Church of God.